Willkommen zu einer neuen Folge von Horrorherz, euer Horrorfrequenz Nummer 1. Serkan und ich waren wieder unterwegs und haben uns diesmal das neueste Werk des Regieduos Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillette angeschaut, besser bekannt auch als Radio Silence. Spätestens seit ihren Beiträgen zum Screen-Franchise und Filmen wie Abigail sind die beiden aus dem modernen Horror kaum noch wegzudenken. Jetzt legen sie nach und liefern das Sequel zu ihrem Durchbruch aus dem Jahr 2019, Ready or Not. Und genau darum geht's heute. Ready or Not 2. Neues Spiel, frisches Blut. Viel Spaß.
Horrorherz, deine Horrorfilmfrequenz. Serkan und Marian, zwei Berliner Horror-Nerds ohne Doktortitel. Viel Spaß.
One-Taker, so sieht's aus.
One-Hit-Wonder.
Ich hab tatsächlich Intro geschrieben und mir diesmal dreimal durchgelesen, bevor ich jetzt gesprochen habe.
Man merkt es auf jeden Fall.
Bro, what's up, wie geht's?
Jo, gut, Digi, ne? Ist ja gar nicht so lange her, dass wir uns gesehen haben.
Ja,
schön, dich wieder zu hören.
Ja, schön auch dich wieder zu hören, Serkan. Danke dir.
Cut. Nein, Mann. Also, liebe Zuhörer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Marian und ich waren mal wieder draußen für euch im Kino.
Alter, und was für ein Erlebnis, Leute. Wir haben Ready or Not 2 geguckt und wir haben, also es war wirklich am Donnerstag, also an dem Tag, wo er rausgekommen ist. Wir wollten ein Preview schauen gehen am Mittwoch, aber gab's nicht. Und dann gab's, die Kinoauswahl war relativ karg und deswegen sind wir zum Alexanderplatz gefahren in CineStar, um uns den da um 17:15 anzugucken. Alter, und es war ja wirklich ein bisschen so kriegsähnliche Zustände da um und im Kino.
Naja, es war erstmal noch eine Demo hinten und generell der Alexanderplatz ist einfach wild und ich muss sagen, wirklich einer der hässlichsten Plätze, den es in Berlin gibt, einfach mittlerweile. Und für mich auch immer so absolute Reizüberflutung. Und ja, ich hätte mir auch gewünscht, dass wir die Preview anschauen. Aber es war auch so eine scheiß Zeit, ne? Mittwoch gab es ja eine Vorstellung im Potsdamer Platz. Aber irgendwie 23 Uhr oder so, ne? Es war ja nicht wirklich eine Option.
Nee, ja, ich glaube, weiß ich nicht.
Doch.
Wir wollten uns um 23 Uhr, glaube ich, They Will Kill You angucken.
Es gab auch Ready or Not tatsächlich.
Ja, gut, 23 Uhr ist eine richtige Bastardzeit, Alter. Da bin ich raus, Alter.
Ja, voll. Geht mir genauso. Vor allem, du willst ja auch irgendwann nochmal nach Hause. Aber man ist, ich merke auch so, oder das hatten wir letztes Mal schon so angeschnitten, so, ich finde so, Kino ist echt, ich habe immer mehr das Gefühl, es geht immer mehr zurück, was es an das Angebot angeht, so, ne? Also an die Vielfalt.
Ja, zumindest was englischsprachige Filme angeht, ne? Also wir haben uns ja mal in die deutsche Fassung von Silent Night, Deadly Night gewagt letztes Jahr.
Oh ja.
Und das war ja so eine Katastrophe, ne, dass wir uns gesagt haben, Digga, also sowieso nicht, aber Digga, nie wieder deutschsprachige Filme beziehungsweise Filme, die auf Deutsch übersetzt wurden, synchronisiert wurden, weil das Angebot für originalsprachige Filme jetzt in diesem Beispiel auch Englisch, das geht echt zurück. Früher hattest du in Berlin die Kurbel, die wurde dann irgendwann dicht gemacht. Dann hatte man das Cinestar Potsdamer Platz, da liefen nur Filme in Originalsprache, egal ob er jetzt ein chinesisch-russischer oder englischer Film ist. Und jetzt muss man echt suchen, um englischsprachige Filme zu kriegen in Deutschland. Und das ist echt ist ein bisschen traurig, sage ich dir ganz ehrlich.
Sehe ich genauso. Und es geht halt wirklich irgendwie, ja, die Nachfrage ist halt einfach anscheinend nicht da. Ja, und dann trauen sich halt die Kinos auch nicht, jetzt sich noch weiter aufzustellen, sondern die haben dann halt ihre deutsche Version. Und warum sollen sie jetzt etwas anbieten, wo dann vielleicht maximal 5 bis 10 Leute reintrudeln? Sieht ein bisschen anders aus bei den York-Kinos. Ich habe ja diese York Unlimited Card, wie du weißt. Was ich ja eigentlich ganz geil finde, so eine Art Flatrate, aber leider holen, es ist viel Arthouse, aber die holen oft auch nicht so die Horrorfilmtitel rein. Spezielle schon, bei Longlegs war das zum Beispiel so, die kamen also, aber wenn es denn so, ja, also bestimmte Kassenschlager sind, so wie Ready or Not, die kommen dann doch lieber eher wieder im UCI-Kinos und Cinestars und so, ne, die großen Ketten eher dann wieder.
Ja, mir kommt es so vor, als ob die York-Kinos irgend so einen Deal mit A24 haben. Wenn man auch mal, ne? Maxine war auch, haben wir auch in den York-Kinos geguckt, ja. Dann hat man hier natürlich Samstag auch Teil in Rollberg-Kinos, Samstag, sagen wir mal, um 22 Uhr, diese Horrorfilm-Vorstellungen, wo auch teilweise neue Filme gezeigt werden, aber das Kino ist einfach mal richtig, ja, ich wollte jetzt meine typische Umgangssprache mit dir nutzen, aber ich lasse es jetzt einfach mal sein. Und die Gegend ist auch richtig scheiße. Sei es drum, wir waren im Kino und es war tatsächlich auch okay besucht, würde ich sagen. Ne?
Überschaulich.
Vielleicht waren so 20 Leute da, würde ich schätzen.
Ja.
Bevor wir aber zum Film zu sprechen kommen, gab es denn irgendwas in letzter Zeit, was du dir auch mal wieder gegönnt hast im Fernsehen drinne? Oder hast du dich in letzter Zeit...
In der Filmerkiste, meinst du?
Da warst du in letzter Zeit zu viel mit live beschäftigt.
Ja, tatsächlich. Ein bisschen busy gewesen. Aber abends wird ja immer irgendwas angemacht eigentlich. Meistens dann immer Sachen, die man denn doch schon, also kennt glaube ich jeder draußen. Du willst dir irgendwie was angucken, gehst so durch die üblichen verdächtigen Video-on-Demand-Angebote durch und dann gehst du doch wieder in deine eigene Videothek. Und nimmst dir den Film zum x-ten Mal raus, den du liebst. Entweder passiert das oder ich werde überredet und ich versuche zum dritten Mal American Horror Story mir anzuschauen. Naja,
welche Staffel?
Ja, von Anfang an halt, die erste Staffel. Und wir haben zu Hause hier schon 3-4 Mal es angefangen, immer 3 Episoden oder so und haben es dann nie irgendwie aus irgendwelchen Gründen einfach nicht mehr dran geblieben. Ich bin ja sowieso nicht so ein großer Seriengucker. Gerade so, wenn es so lange viele Episoden in einer Staffel sind oder so, dann schon mal gar nicht. So Kurzserien schon. Und ja. Diesmal haben wir uns wirklich durchgequält. Und ihr könnt schon erahnen, also ich fand es nicht besonders gut. Also es hatte seine Momente und ich sag mal so, ja, würdest du die erste Staffel, ich kann jetzt nur die erste Staffel bewerten, ja?
Ja, klar.
Aber würdest du die einfach so komprimieren und nochmal runterbrechen auf 3-4 starke Episoden? Wäre geiler gewesen. Es wurde unnötig in die Länge gezogen, dann hast du gemerkt, dann kam so ein bisschen was Saisonales, was ich ja ganz cool fand mit den Halloween-Geschichten, ja, da haben sie 2 Episoden draus gemacht. Aber das hätte ich alle gerne so in 2, 3, 4 maximal Episoden gehabt und dann wäre es, glaube ich, ganz geil gewesen.
Also hast du die Staffel 1 komplett durchgeguckt?
Ja.
Ja, also wenn man eh nicht so serienaffin ist wie du, dann weiß ich schon, warum American Horror Story schon sehr anstrengend sein kann, weil es jetzt auch wirklich nicht, sage ich mal, dieser Easy Watch ist, sage ich mal. Das ist schon speziell. Ne? Mir hat es ganz gut gefallen. Ich muss dazu ehrlich sagen, es ist auch schon wirklich ewig her, dass ich American Horror Story geguckt habe. Ich habe alle Folgen geguckt. Ich fand die erste Staffel fand ich super. 2 fand ich auch noch gut und dann hat es ein bisschen abgenommen von Staffel 6, die ich dir auch wirklich empfehlen kann. Rowan Oak heißt. Kann ich dir wirklich sehr empfehlen.
Ja, werde ich noch machen.
Ja, 6, 7, 8, 9 waren wieder so okay in der American Horror Story. Gibt es die Staffel 10? Die erste Hälfte, also die Staffel 10 teilt sich so in zwei Storystränge. Einmal geht es um, ja, so ein bisschen Mystery an der US-amerikanischen Ostküste. Dabei befindest du dich dann ganz woanders, wo so ein bisschen so um UFO-Kack geht und sowas. Also finde ich nicht cool. Aber der erste Teil davon, ich möchte nicht zu viel spoilern, weil ich bin da auch spoilerfrei reingegangen in die Staffel 10 und ich war wirklich vom Vibe, von der Story her, von dem, was passiert, von den Charakteren her, wirklich richtig, richtig beeindruckt, blown away. Und so um die Halloween-Zeit, du hast ja meinen Disney-Plus-Account, gönn dir mal mit deiner Frau 10 American Horror Story.
Werde ich machen. Also es ist auch nicht so, ich gebe denen auch immer noch eine Chance. Also es war auch bei der, ich bin halt dran geblieben diesmal und habe gesagt, wir gucken jetzt diese 12 Episoden durch. Aber ich habe generell so ein Take, so was Serien angeht. Ich finde einfach, oft bei Serien, du merkst einfach, dass so bestimmte Episoden so eine Füller-Episoden sind, ja. Die wurden nur gemacht, um es in die Länge zu ziehen, so unnütz. Und noch so eine Handlungsstränge, die einfach auch eigentlich nichts wirklich zu der eigentlichen Geschichte beitragen, sondern eigentlich nur ablenken. Und das habe ich immer wieder das Gefühl so. Und das verläuft sich dann halt manchmal. Und deswegen, glaube, wie also, gesagt, mit weniger ist mehr, hätte ich mir gewünscht. Und dann.
Du, aber ich bin da bei dir. Also ich bin auch gar kein Serientyp. Wir wurden jetzt schon mehrere auch empfohlen, die ich gucke. Aber ich glaube, ich kann Serien, die mich so richtig beeindruckt haben, die ich auch wieder gucken würde, ich glaube, ich kann die gerade mal so an einer Hand abzählen. Aber dann danach kommt nichts. Ja,
würde ich auch sagen. Same. Ne? Es gibt so ein paar, die ohne Zweifel wirklich richtig gut sind. Aber oft sind das basierend auf irgendwie auf Büchern.
Was ja. sind das? Was sind, fällt dir da eine ein? Eine Serie zum Beispiel, wo du sagst?
Na, also die ersten 5 Staffeln, glaube ich, von Game of Thrones waren schon sehr stark, Alter. Habe ich schon gefeiert. Ja, oder ich habe früher Breaking Bad. Mhm. Man muss natürlich auch immer dazu sagen, ne, weil du jetzt gerade gesagt hast, du fandst American Horror Story, die erste Staffel so stark. Es ist ja auch so eine Sache von Sehgewohnheiten. Ne? Das habe ich auch so zu meiner Frau gesagt. Das ist ja von 2011, glaube ich, die erste Staffel. Und naja, mit der Zeit ist ja, man ist gewachsen, man hat mehr Material schon gesehen, mehr Filme, die ähnlich funktionieren und Szenen, die ähnlich funktionieren, sodass man da vielleicht auch so ein bisschen schon so ein geschulteres Auge hat und weißt du, was ich meine? Und anders raufguckst auf das Ganze. Du hast es wahrscheinlich zu der Zeit geguckt und nicht jetzt so im Nachgang.
Ja, ich habe es geguckt, als es tatsächlich erschienen ist. Ne? Habe ich es geguckt.
Ja, genau, das meine ich, ja.
Aber ja, also Serienhighlights bei mir sind auf jeden Fall, ich glaube, unangefochten an Stelle Nummer 1 True Detective Season 1.
Oh ja, stimmt, auch geil.
Ich glaube, unangefochten Breaking Bad finde ich auch ultra stark. Also finde ich auch, habe ich auch zweimal geguckt. Ich bin ein riesiger Akte X-Fan. Es gibt eine britische Serie, die heißt Luther mit Idris Elba. Die finde ich auch extrem stark, also auch richtig geil.
Okay.
Vor allem die ersten 1, 2, 3 Staffeln. Und und jetzt müsste ich schon mal nachdenken. Jetzt müsste ich schon mal grübeln.
Sherlock.
Band of Brothers fand ich auch sehr geil. Das ist eine sehr starke Serie, ne? Und dann müsste ich echt nachdenken, was dann. Da sind wir jetzt bei 4. Boah, und jetzt eine würde mir sicherlich noch einfallen, aber.
Ja, ich fand auch Dings, glaube ich, nicht so schlecht. Wie heißt diese Serie mit diesen Superheroes, die eigentlich gar nicht so Superhero-mäßig ist? Irgendwas mit Boys. Also Boys.
Ja. Ja.
Fand ich ganz cool, aber ich bleib einfach nicht dran irgendwie. Wenn es denn länger wird, irgendwann habe ich keinen Bock mehr drauf. Dann wird mir das immer zu absurd und ich bin dann einfach raus und mir gibt der da recht. Aber weil du Akte X gesagt hast, Digga, das ist ein Ding meiner Kindheit, absolut. Pro7, immer Donnerstag, glaube ich, um 17 Uhr oder 18 Uhr. Oder 20:15 war das, ja? Ja, okay.
Und danach kam immer Outer Limits.
Outer Limits, klar. Natürlich, ja. Digga, das ist aus unserer Generation. Aber das waren so, auch wenn die miteinander verknüpft waren, waren es ja immer so abgeschlossene Geschichten. Und das ist nochmal, finde ich, nochmal was anderes wie so eine fortlaufende Geschichte, wo du dann bei jeder Episode noch so einen Cliffhanger hast, so. Weißt du, was ich meine?
Wesig. Naja, cool, Alter. Genug Serientalk. Ja, was lief bei mir? Bei mir, ich habe gestern angefangen.
Sorry, dass ich dich nicht gefragt habe.
Nee, ist ja alles gut. Deswegen mache ich einfach weiter hier. Was ich gestern angefangen habe zu gucken, war Puff Keep. Ja, weil du quatschst schon wieder so viel, weißt du, Diggi, Alter? Daran liegt es. Du hörst schon wieder nicht auf zu quatschen und laberst, Alter. Spaß.
Na, dann mach, komm. Na,
Puff Keepsy Tapes, wenn man das so richtig ausspricht. Ist jetzt neu bei Prime. Den habe ich gestern angefangen, bin dabei eingepennt, gucke ich aber heute weiter. Der hat irgendwie in so einem im Found-Footage-Genre so einen Legendary-Status, weil der von der Thematik her hart sein soll. War jetzt auch von der Thematik recht unangenehm von den ersten 20 Minuten, die ich geguckt habe. Da habe ich geguckt, auch bei Prime, Texas Chainsaw Massacre 2. War mal wieder richtig schön, den zu revisiten nach gefühlt 20 Jahren, dass ich das letzte Mal geguckt habe. Und speaking of which, ich habe von Plyon Pictures das The Texas Chainsaw Massacre The Beginning jetzt zugeschickt bekommen im Mediabook. Das finde ich auch sehr geil. Gönne ich mir heute auf jeden Fall noch. Und ja, was ist sonst noch so Spannendes bei mir passiert? Nicht viel eigentlich. Doch, ich habe hier Platin geholt, Resident Evil Requiem. Was für ein geiles Spiel. Liebe ich über alles. ich bin richtig traurig tatsächlich, dass es jetzt vorbei ist, dass ich es, wie gesagt, platiniert habe, auf 100% habe, weil es echt wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Aber ja, ansonsten ist auch nicht viel passiert bei mir, was das angeht in meiner jetzt jüngsten Film-Guck-Karriere.
Okay, ja, Mann. Ja. Das Leben hält uns auf Trab, aber
voll scheiße.
Kinogang, ja, irgendwie scheiße. Ich wünschte mir auch, dass es nur so laufen würde, dass wir nur über Filme quatschen und zwar nicht alle zwei Wochen, am besten ja jeden Tag. Du hast ja die Regie von Ready or Not angesprochen, aber man muss auch nochmal sagen, der Guy Busick, der Writer, also es sind ja mehrere Writer hier dran gewesen tatsächlich, aber der hat ja auch wirklich eine Filmografie jetzt schon. Der haut schon echt gute Dinge raus. Ne? Also Ready or Not, hast du ja gesagt. Dann hat er ja Scream, die Teil 5 und 6, Abigail, Final Destination, Bloodlines, den ich ja auch sehr geil fand.
Oh, nice.
Du ja, glaube ich, auch, ne?
Voll.
Und jetzt Scream 7. Ne, hat er auch geschrieben gehabt und oder mitgeschrieben. Ne, und der hat schon was drauf.
Ich glaube, der hat es geschrieben, das eigentliche Drehbuch, bevor Kevin Williamson übernommen hat. Kann das sein?
Das kann sein. Ich glaube, ja, dann haben diese Kooperation das Ding noch weiter. Die mussten es ja umschreiben. Ne? Ja.
Ja, sehr cool, Alter. Ja, mega gut. Also ich bin völlig total begeistert von Radio Silence. Das erste Mal bin ich, also dieses Regiekollektiv, das erste Mal bin ich aufmerksam auf die geworden, da wir gerade beim Found-Footage-Thema waren, weil die haben eine Episode übernommen in VHS aus dem Jahr 2012.
Mhm.
Und ich bin ja großer VHS-2-Fan und VHS-1 ist für mich der zweitbeste VHS-Film und den Rest, den fand ich nicht so geil. Mittlerweile ist ja VHS 85 draußen und VHS Halloween, die habe ich noch nicht gesehen. Aber da haben die mich schon sehr gefallen. Die Episode war super cool. Und die kommen aus der so Internet-Horror-Independent-Ecke und haben da irgendwie ja auf sich aufmerksam gemacht und haben dann mit Devil's Due aus dem Jahr 2014 ihren ersten größeren Studiofilm hingelegt, auch Found Footage. Und ja, und dann 2019 Durchbruch, Ready or Not, ein ja sehr cooler, schwarzmoriger Horrorfilm, der mir tatsächlich sehr gefallen hat, als ich ihn damals gesehen habe. Du hast den ja auch gesehen, das letzte Mal, glaube ich, in Vorbereitung zu unserer Folge Phänomen Final Girls, wo es ja auch um Samara Weaving geht, die Grace spielt in Ready or Not. Wie findest du den Film? Gefällt er dir?
Ja, also Ready or Not hat der hat mir von Anfang an sehr viel Spaß gemacht. Ich finde sie auch so als Scream Queen richtig gut. Also sie hat einen Schrei drauf, der durch Knochenmark geht, ne? Und ja, ist auch eine hübsche, aber die macht es halt wirklich echt überzeugend. Man hat so richtig diesen Final Girl-Moment dann am Ende gehabt, ne? Und ja, werden wir gleich ja noch ein bisschen drüber reden, denn der zweite knüpft ja dann auch so ein bisschen daran an.
Voll.
Also, wie war das für dich so, als du den ersten Mal gesehen hast? Hast du den empfohlen bekommen, weil wir darüber haben wir nie geredet? Oder war das auch so ein...
Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe den einfach bei Disney Plus gesehen
Ja.
und habe den dann angemacht. und fand ihn echt cool. Also, na gut, sagen wir es mal so, beim ersten Mal, da war ich, ich kann mich dran erinnern, ein bisschen abgelenkt von der ganzen Sache, durch irgendwas abgelenkt, war irgendwie nicht ganz da. Und dann habe ich ihn abgebrochen nach so einer halben, dreiviertel Stunde und dann habe ich mir gesagt, am nächsten Tag, okay, jetzt gucke ich ihn mir nochmal an. Ne, hat mich irgendwo nicht gecatcht, weil ich halt, wie gesagt, abgelenkt war. Aber dann fand ich ihn richtig cool, vor allem Reveal am Ende, super surprising, ich liebe Filme. Mit einem Twist, wo du nicht siehst, was kommst, wo du nicht ahnst, was kommst. Und dann habe ich ihn mir, wie gesagt, auch nochmal in Vorbereitung zu unserer Phänomen Final Girls Folge mit Tim Grenzwert nochmal angeguckt. Und dann hat er mir tatsächlich noch einen Ticken besser gefallen als beim ersten Mal.
Stimmt. Gebe ich dir recht? Beim zweiten Watch hat es mir noch besser gefallen. Du wusstest ja schon, auf was du dich einlässt und was dann kommt.
Ja.
Und dann habe ich mich so noch ein bisschen mehr abgeholt gefühlt von dem Humor. Ja. Er hat echt einen geilen schwarzen Humor halt so, ne?
Hundertprozentig, ja. Und ja, absolut. Und Samara Weaving, also die dann Grace spielt, die Hauptrolle in dem Film, die habe ich das erste Mal bewusst wahrgenommen in den Film 2017. Da spielt sie Penelope. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Ja. Da spielt übrigens auch Catherine Newton mit, die jetzt auch im Ready or Not 2 mitspielt, ihre Schwester, aber die teilen sich aber keine Szenen. Und dann habe ich bei Netflix geguckt, auch aus dem selben Jahr 2017, The Babysitter, wo sie Bee spielt. Und ganz lustig, in The Babysitter, da spielt sie ja auch, okay Leute, sorry, Spoiler. Da geht es ja auch um eine, sage ich mal, satanistische Vereidigung. Und ja, und dann 2 Jahre später kam sie mit Ready or Not ins Kino, über den wir heute sprechen, beziehungsweise über den zweiten Teil. Und unter anderem haben wir sie auch gesehen in Guns Akimbo mit Harry Potter.
Ja, genau. Den fand ich auch ganz, der war unterhaltend. Also war actionreich unterhaltend. Ich habe The Babysitter nicht gesehen. Ist ein Netflix-Ding, ne?
Ich glaube schon. Also ich glaube, das ist so ein typisches so Netflix-Piraterie. Ich glaube, die haben den auf irgendeinem Festival gesehen und den Regisseur oder den Produzenten dann einen Haufen Geld ins Gesicht geworfen und den einfach.
Yeah. Ja. Es gibt ja noch so ein Babysitter, ne? Es gibt da...
Zweiten Teil.
Okay, ich verwechsel die beiden immer, ne? Es gibt halt noch von 2017 noch The Babysitter, aber das... Ah, nee, das ist der, wa? Samara Weaving?
Ja.
Ah, nee, stimmt, du hast recht. Killer Queen ist denn der, der 2020 rauskam. Ich guck gerade nach. Ja, stimmt. Ja, nee, habe ich beide halt nicht gesehen. Naja. Lohnt sich, sagst du?
Genau. Ja, ist cool. Macht Spaß. Wie gesagt, ist halt, sie spielt halt eine Babysitterin, wie der Titel schon sagt. Und, sorry Leute, wie gesagt, ich spoilere jetzt einfach mal. Es geht halt darum, dass, wenn ich mich recht erinnere, dass sie, Anführerin oder Mitglied einer satanistischen Vereidigung ist und das Kind, welches von ihr gebabysittet wird, ist ein Kind und daher auch noch Jungfrau und weil es unschuldig ist, muss es halt geopfert werden. Und darum geht's halt.
Okay, ja, yeah, cool. Yeah.
Macht Spaß. Kann man sich safe angucken, ne? Gibt's bei Netflix, glaube ich, noch immer. Go for it. Machst du nichts falsch.
Ja, guter
Unterhaltungsfaktor. Ja, genau. Ja, und dann hat sie auch in Scream 6 mitgespielt, Laura Crane 2023. Wie gesagt, auch Radio Silence, also man kennt sie schon, man kannte sie schon davor, beziehungsweise seit eben Ready or Not, dann haben sie die mitgenommen zu Scream 6 und da hatte sie das Vergnügen, den Intro-Kill zu mimen, indem sie da von diesem Fake Ghostface in die Ecke gelockt wurde und dann, ich glaube, mit 50 Messerstichen niedergemetzelt wurde.
Ja, war schon eine krasse Szene, ja.
Auf jeden Fall. Wurde sie weggemacht. Und jetzt ist sie wieder da. Dann hat sie auch ganz viele Filme auch gemacht. Also eher auch so die Thriller-Horror-Schiene. Und jetzt Ready or Not 2. Und dann hat sie noch 2026, ich weiß gar nicht, wo man den gucken kann, einen Film jetzt rausgebracht, Over Your Dead Body heißt der. Die Synopsis lautet wie folgt: Ein zerrüttetes Ehepaar zieht sich in eine einsame Hütte zurück, doch beide planen insgeheim, den anderen umzubringen.
Ja. Kann man machen.
Kann man machen, ja.
Ist übrigens einer der der lustigsten deutschen Komplimente. Kann man machen.
Kann man
nicht
machen.
Schlecht. Warum
passt
nicht?
Schon. Ja.
Passt schon.
Genau so.
Ja, ja, und cool. So hat man eigentlich, ich glaube, so geht es auch vielen unserer Zuhörer vielleicht so, na, man hat wirklich eigentlich dann nach Ready or Not schon Bock gehabt auf den zweiten. Also zumindest ging es mir so und dir, glaube ich, auch.
Es hat sich voll angeboten. Ne? Es hat sich halt übertrieben angeboten und um jetzt mal die Brücke zu schlagen zu Ready or Not 2, wir versuchen einfach mal spoilerfrei zu bleiben. Ich glaube, das könnte man tatsächlich auch hinkriegen. Und wenn es Spoiler gibt, dann sagen wir das an. Ne? Aber wir versuchen, spoilerfrei zu bleiben. Ja, es knüpft tatsächlich an Teil 1, was ich immer ziemlich cool finde. Ne? Ich mag sowas total. Wir saßen im Kino und wir haben uns davor noch getroffen, kurz gequatscht. So, ja, ich bin gespannt, was die jetzt so aufmachen an neuer Storyline mit Charakteren, was sie sich einfallen lassen. Bla bla bla. Natürlich sieht man die Cover, ne, mit ihrer Partnerin Catherine Newton. Faith spielt quasi ihre Schwester. Und darum geht es quasi auch, dass sie quasi im verbluteten Kleid da liegt, ne? Halt, wie gesagt, Teil 1, sich eine Zigarette anhaut und dann sieht man, wie sie halt so ins Krankenhaus gebracht wird und bumm, dann haben wir da Catherine Newton da, spielt Faith ihre Schwester und es stellt sich heraus, dass die beiden irgendwie seit 7 Jahren keinen Kontakt mehr hatten, ja, und sich eigentlich komplett ignoriert hatten. Ich war die ersten 20, 30 Minuten war ich gecatcht vom Film. Also hat mir Spaß gemacht, ich war echt spannend, was sie sich jetzt haben einfallen lassen.
Ja, ging mir auch so. Was mich so ein bisschen, du hast ja gerade gesagt, finde ich ja auch mal gut, wenn so ein Film direkt anknüpft, man ist gleich wieder in der Story drin, ne? So, ne, wenn sie da auf den Treppen sitzt, hinter ihr das brennende Haus, die Cops und so weiter, ne, die sie ja natürlich, nachdem alle geplatzt sind, also so viel dürfen wir ja wohl spoilern, ich glaube jeder, der jetzt hier zuhört, hat wahrscheinlich den ersten gesehen,
yes.
Dass sie da halt eben total blutbeschmiert natürlich als Hauptverdächtiger natürlich auch in Frage kommt, ne, denn sie ist die Einzige, die da überlebt hat und das Haus brennt und dann kommt sie halt ins Krankenhaus und diese ganze Szenerie, erstens, dass es anknüpft und dann ins Krankenhaus verfrachtet wird, hat mich irgendwie total an Halloween 2 erinnert. Und
ja.
Fand ich dann auch, dass es dann noch ein Reveal gibt oder so, wer noch ihre Verwandten sind. Man hat dann gemerkt, okay, noch eine Schwester hat sie und dann erfährt man halt noch ein bisschen mehr. Also ist jetzt noch kein harter Spoiler. Ich glaube, man kann viel schon, wie du es meintest, an den Cover erahnen.
Ja,
ne?
Total.
Und mir war so, also das Gefühl, was ich ja auch zu dir meinte, bevor wir reingegangen sind, ja, das wird bestimmt jetzt so ein Ding, dass sie so ein Sidekick jetzt bekommt. Weißt du, sie ist tough und rough und sie hat alles schon durchlebt und die zeigt ihren Sidekick jetzt, wie es geht und die
irgendwie
macht
sowas,
danach.
Ne?
Ja, irgendwie so hat man es gedacht.
Irgendwie sowas. Ne? Ich war aber total angetan vom Cast. Ich wusste tatsächlich bis vor einem Monat nicht, dass es überhaupt einen zweiten Teil gibt und war deswegen voll vom Cast angetan, als ich den gesehen habe im Kino. Wir haben Elijah Wood, wir haben Sean Hattosi, wir haben Sarah Michelle Gellar, wir haben einen kleinen Auftritt von David Cronenberg, also hat mir gut gefallen, ja. Und und Sarah Michelle Gellar, es war richtig schön, sie wiederzusehen. Mir hat es richtig Spaß gemacht, sie zu sehen. Ich hatte so ein bisschen dieses, so, weißt du noch, als wir in Scream 7 saßen und dann Neve Campbell gesehen haben, wo man sich so irgendwie voll zu Hause gefühlt hat, voll wohl gefühlt hat.
Ne,
so, ein bisschen hatte ich den Eindruck bei Sarah Michelle Gellar, die Ursula Danforth spielt, also quasi die Tochter von dem Oberhaupt, ne, von dem Führer da. Und ich bin ein großer Fan von Eiskalter Engel mit Sarah Michelle Gellar und da hatte sie ja in diesem Film. Da hatte sie ja in diesem Film auch ein bisschen diese Bitch-Attitude-Vibes am Start, ne? Diese fucking rich girl mit einem riesen Anwesen, von oben nach unten auf alle herabgucken. Fand ich geil. Man hat gesehen, dass sie jetzt irgendwie schon über 50 ist, aber sie sieht noch immer super gut aus und hat, also ich finde, alle Schauspieler fand ich richtig gut in dem Film. Hat mir alles sehr gut gefallen, was die Schauspieler anging.
Ja, alles voll solide. Also ich muss, ich hätte mich jetzt sonst auch gleich gefragt. Ja, ich gebe dir recht, ne? Man fühlt sich gleich so abgeholt und vertraute Gesichter. Ich sehe halt auch ganz gerne Elijah Wood jetzt immer öfter halt auch in Horrorfilmen ja vertreten. Und ja, absolut. Und er ist ja auch selber so ein Horrorfilm-Fan, so, das merkst du auch, er geht halt auch in so einen fiesen Rollen auch immer sehr gut auf und hat hier auch eine ganz nette Rolle, finde ich.
Du, der hat in letzter Zeit immer mal wieder in so Horrorfilmen mitgespielt. Also das macht ihn ja Spaß, ne? Um jetzt mal aktuelle Beispiele zu nennen. Toxic Avenger hat er mitgespielt, dann war er in The Monkey, hat er mitgespielt, in der Serie Yellow Jackets hat er mitgespielt. Also der hat schon Bock auf sowas und ich glaube, der beteiligt sich auch viel als Produzent an so einen nischigen Filmen, glaube ich.
Ja, die Farbe aus dem All zum Beispiel. Der hat damit gut produziert.
Genau. Genau. Naja, und auf jeden Fall spielt er jetzt hier in Ready or Not 2 den Anwalt. Und ich finde ihn in der Rolle ein bisschen fad, sage ich dir ganz ehrlich, weil alles, was er macht, Es ist schön, Frodo in die Augen zu gucken, immer, ne? Aber er läuft halt die ganze Zeit mit so einem dicken Buch rum. Und was ich halt ganz lustig fand, es geht halt die ganze Zeit um irgendwelche Regeln, etc., etc. Worum geht es eigentlich in dem Film? Ja, also wir haben hier Ready or Not 1, ja, knüpft direkt an. Es stellt sich heraus, okay, jetzt spreche ich einfach mal eine Spoilerwarnung aus. Der Film ist aus 2019. Guckt ihn euch gerne bei Disney Plus an oder holt ihn euch für einen Zehner auf Blu-ray von Amazon ins Haus. Dann könnt ihr euch ihn angucken. Knackige 90 Minuten, richtig guter Watch und dann kommt gerne zurück. Spannender Film, hat um die 6, 7 Millionen Dollar gekostet, hat 54 Millionen Dollar eingespielt. Jetzt Ready or Not 2 hatte ein 17 Millionen Dollar Budget und hat derzeit, also Stand jetzt, ungefähr das Doppelte eingespielt. Also beide recht erfolgreich. Weltweit, was aber auch für Radio Silence spricht, die haben alle ihre Filme monetarisiert bekommen. Naja, auf jeden Fall, Ready or Not 1 haben wir den Clou, den großen Twist, dass es sich um einen Okkult handelt, die Satan anbeten und von Satan kontrolliert werden. Und wenn sie es nicht schaffen, sie zu töten, nachdem sie den Sohn geheiratet hat, dann ist Satan böse auf alle und bestraft sie, indem er sie platzen lässt. Ganz genau. Samara Weaving Grace hat die Nacht überstanden aus Teil 1. Jetzt wird sie ins Krankenhaus gebracht. Ihre Schwester kommt an, sagt, what the fuck, ich bin der Notfallkontakt, deswegen bin ich jetzt hier. Und wir haben dann einen Szenenwechsel, wo es quasi darum geht, dass Sarah Michelle Gellar, also Ursula Danforth und Titus Danforth, ihr Bruder, zu ihrem Vater gerufen werden, gespielt von David Cronenberg. Auch eine ziemlich geile Szene, finde ich. Ne? Man sieht David Cronenberg, also Chester Danforth, der Chef quasi, der Oberhaupt von der Riege. Er sitzt dann in so einem Krankenbett vom Fernseher. Es läuft Krieg im Fernsehen. Ne? Auch irgendwie ein bisschen so Trumpisch, was da passiert. So, es läuft Krieg im Fernsehen. Und guckt den an und der sieht irgendwie voll gelangweilt aus und nimmt so das Handy in die Hand, wählt irgendeine Nummer und sagt, ach, jetzt aber hier Ceasefire. Jetzt Waffenstillstand, genau.
Genau.
Also drei Sekunden später wechselt sich so der Anzeigenbanner im Nachrichtenfenster, Waffenruhe eingeleitet. Ne? Also man merkt, man sieht, er hat die absolute Kontrolle, die absolute.
Er kontrolliert die Welt, ja.
Fand ich super cooles Intro von David Cronenberg.
Ja, ja. Und denn man sieht halt dann im Grunde genommen, er ist wahrscheinlich schon verdammt krank, aber er entscheidet halt auch, wann er aus diesem Leben treten wird. Ja, genau, denn er entscheidet, wann er von dieser Welt auch geht und sagt, meine Kinder, ruf sie bitte. Ja, und dann kommt Ursula und ihr Bruder Titus, die Zwillinge sind. Und sollen ihnen doch gerne da hast du so ein Wappen auch drauf, ne, von der Familie.
Die sollen etwas machen.
So ein Kissen.
Sie sollen etwas machen. Und im Nachhinein ist mir auch bewusst geworden, warum die das machen. Ne?
Ja, genau. Und es ist einfach krass auch, weil man hier dann natürlich auch dieses Verschwörungskiste eben nochmal ein bisschen mehr aufmacht. Wie du gerade schon gesagt hast, mit dieser Weltverschwörung und die kontrollieren alles und Illuminati, Teufel, 666 und plötzlich sind wir in den großen Verschwörungskreis. Ne?
Es geht darum, dass es ein Gesetz gibt, das besagt, okay, das Mädchen hat überlebt, jetzt müssen sich alle Familien, das sind irgendwie so die Milliardärsfamilien auf der Welt, alle Familien, die sich dem Teufel die Seele verkauft haben, um dafür erfolgreich zu sein, müssen sich jetzt treffen und müssen Grace töten. Und die Familie, die es schafft, Grace als erstes zu töten, kriegt quasi den oberen Sitz in der Riege und trägt den Ring und kann somit das Weltgeschehen kontrollieren und beeinflussen, wie es der Vater getan hat, gespielt von David Cronenberg, mit in der Anfangsszene. Es gibt allerdings einige Regeln. Diese Regeln werden vom Anwalt von Frodo aufbereitet, der wahrscheinlich schon Jahrhunderte unter dem Teufel dient. Man weiß es nicht so ganz genau. Ja, und dann gibt es natürlich Regeln, wie dass man zum Beispiel sich nicht selbst die Familien nicht umbringen kann, um den Titel sich zu holen. Und eine weitere Regel ist zum Beispiel, dass die Waffen genutzt werden dürfen oder nur die Waffen genutzt werden dürfen, die dem Zeitalter entsprechen, in dem die Familie ihre Seele dem Satan verschrieben hat. Daran merkst du halt auch, dass die Familie von Sarah Michelle Gellar eine der ältesten Mitglieder ist, weil die so ganz alterstümliche Waffen besitzen. Und die spanische Familie hat dann zum Beispiel so ein hochmodernes 50-Cal-Scharfschützengewehr.
Ja. Und kleine Mini-Uzi und Tex und weiß ich was dann nachher noch alles rauskam. Ja, stimmt, hast recht. Genau. Habe ich gar nicht so. Das waren erstmal die Regeln, die dann uns dem Publikum auch erstmal quasi erklärt wurden damit.
Und das war halt super lustig, weil das halt voll das, wie gesagt, das perfekte Verschwörungstheoretiker-Futter ist, dass die Welt eben von einer Auswahl von selektierten Eliten kontrolliert wird, ne, die das untereinander ausfechten und somit halt auch die Welt kontrollieren und beherrschen. Ne. Fand ich ganz nett. Und somit wurde dann halt auch eine gewisse Diversität reingebracht an, sage ich mal, Möglichkeiten, die zur Verfügung stehen, um Grace dann zu jagen. Weil sie wird dann quasi aus dem Krankenhaus, sie wird angegriffen von einem sehr übereifrigen Kollegen, gespielt von Kevin Durant. Also nicht Kevin Durant, der Basketballspieler, sondern Kevin Durant mit D. Und völlig hochgeguckte Nase ist übrigens auch in Abigail, spielt eine Rolle. Genauso wie Catherine Newton, die spielt Sammy in Abigail. Man kennt sich.
Der Dunstkreis. Und,
yes, Sir, genau so ist es. Und genau das Ende vom Lied ist halt, dass die dann halt aus dem Krankenhaus zu flüchten, es aber nicht schaffen und dann quasi die Regeln erklärt bekommen vor der Elite und auf einem Golfplatz ausgesetzt werden und die Jagd beginnt. Zeit ist da, aber nur bis zum nächsten Morgen. Sag mal, wie hat dir eigentlich so das Setting gefallen? Man kommt ja von Teil 1 aus ein bisschen so eingeengten Herrenhaus, ne, wo sich tatsächlich auch 90% abgespielt haben. Jetzt bist du hier auf einem Golfplatz in einem Wald. Du hast quasi viel mehr Möglichkeiten. Wie hat dir das gefallen im Vergleich zum ersten Teil?
Ja, im Vergleich ist jetzt schwierig. Du kannst ja halt erahnen, dass es jetzt actionreicher wird. Ne, es ist eine größere Vielfalt da, wie du gesagt hast, eine größere Waffenauswahl. Neue Familien, ne? Also ganz andere Waffen, die halt zur Verfügung sind. Und ja, man kann es ja sich erahnen. Die Frage ist, ob das dann noch diesen Horror und Thrill noch so ein bisschen hat. Das ist so ein bisschen, hatte ich dann das Gefühl, verloren gegangen. Es wurde dann sehr, du warst so sehr drüber an dem Moment schon so.
Ja, vor allem, was mich halt, also wenn man jetzt mal drüber spricht, was mich halt, das Ding ist halt, dass man halt wusste, worum es geht. Du hast halt in Teil 1, hast es halt wirklich bis zum Ende nicht erfahren, weil am Ende dachtest du dir, das war ja wirklich in Teil 1, in den letzten 5 Minuten sind die Körper geplatzt und du wusstest, ah, scheiße, Alter, this is supernatural, weißt du, das ist ja wirklich was.
Ja.
Mit Teufel und sowas, ne? Weil man dachte sich halt die ganze Zeit, ach, die spinnen doch alle, ne? Die bilden sich irgendwas ein. Aber dann ist es wirklich passiert. Und das wurde jetzt genommen tatsächlich, ne? Das wurde jetzt genommen, weil man es halt schon wusste. Man wusste, was passiert. Und durch dieses große, offene, ja, hat mir das tatsächlich ein bisschen gefehlt, dass die neue Marschrichtung ist vom Film, sage ich mal so.
Ja. Naja, genau. Also da hat sich der Film so ein bisschen selber entzaubert, das stimmt.
Ja, auf jeden Fall. Aber andererseits hat er auch super viel Humor. Also das Publikum hat wirklich viel gelacht. Ich habe auch viel gelacht. Wenn man jetzt auf einzelne Szenen eingeht, wie zum Beispiel der Pfefferspray-Kampf, ne, ohne
ja,
jetzt
zu verraten.
Ja, also ganz wunderbar mit der Musik.
Turn around.
Bonnie Tyler war das, war ja, genau.
Ja, genau.
Wie fandst du das? Es gab jetzt ja diese Dramatik zwischen den beiden Schwestern. Die haben sich 7 Jahre nicht gesehen. Sie machen sich gegenseitig Vorwürfe. Sie ist nach New York gezogen. Ja, ging mir irgendwann ein bisschen auf den Sack.
Voll. Ja, Mann, genau das. Also gut, dass du es ansprichst. Ich habe es mir auch noch so als Notiz hier, weil das ging mir dann wirklich, es wurde immer wieder rausgekramt und ich habe dann irgendwann gedacht so.
Wie oft wird es noch ansprechen?
Ja,
so, oder?
Ich dachte, wir haben es jetzt verstanden. Ihr habt eine schwierige Schwesternschaft? Nein, so eine schwierige Beziehung so.
Yeah.
Und die wurde dann immer wieder halt rausgekramt und dann kam dann auch mit irgendwelchen Vorwürfen und sie erzählt erstmal, wie toll ihr Leben war in Brooklyn und ist ihr Mann in Finance arbeitet und sie denkt sich, ja gut, alles klar, dann habe ich dir zwar den Rücken gekehrt, aber so schlimm kann es nicht gewesen sein, aber dann macht sie doch ein Drama draus und ich habe dir das nur vorgetäuscht und es war dann so ein bisschen, oh mein Gott, da mache ich jetzt keine Seifenoper bitte draus hier, brauche ich nicht.
Ich dachte mir die ganze Zeit so, ey, ihr werdet gerade irgendwie von 20 Menschen gejagt, auf euch wird geschossen, ihr werdet mit Säbeln und Ninja-Schwertern und Raketenwerfern gejagt. Leute,
aber lass uns das doch mal ausdiskutieren hier, wa?
Genau, und nochmal.
Ja, voll, das fand ich auch. Das hat genervt. Man hat einfach versucht, da wieder denn so unnötig den Film mit irgendwas zu füllen. Und dann kamen so diese ganzen Slapstick-artigen Geschichten, die auch Spaß gemacht haben, die kamen dann immer so punktuell, immer ab und zu mal hier ein bisschen da gestreut, aber es hat sich so ein bisschen holprig und ruckelig angefühlt. So, wie fandst du das?
Ja, du hast es genau richtig gesagt. Man hat gemerkt, dass die Ideen ausgegangen sind. Absolut. Da gibt es noch eine ganz lustige, also es gibt ja tatsächlich nicht so viel Trivia zum Film, aber was ich gelesen habe, ist, dass Catherine Newton zum Beispiel ein riesiger Buffy-Fan ist und daher auch ein riesiger Sarah Michelle Gellar-Fan ist und die drei, Samara Weaving, Catherine und Sarah Michelle Gellar, sich halt übelst gebondet haben am Set und unbedingt mal noch, wenn sich die Möglichkeit ergibt, einen Film zu dritt drehen wollen, weil sie sich so gut verstanden haben irgendwie. Und dann gab es halt auch eine Sache am Set, wo die halt, oder in der Vorbereitung, wo die halt alle so Waffen von Buffy, der Vampirin, durchgegangen sind, als Ideen, um eben auch zu gucken, okay, welche Waffe gab es denn nicht, was können wir denn noch benutzen, weil wer Buffy geguckt hat, ich habe Buffy hart geguckt früher, weiß, dass sie da mit allen möglichen Waffen um sich geschossen hat und so. Ja, aber irgendwann ist halt der Drops dann auch irgendwie dann gelutscht und es wiederholt sich. Der Film hätte wegen meiner Meinung nach auch 20 Minuten kürzer gehen können. Also zum Vergleich, Teil 1 ging 90 Minuten, jetzt waren wir bei 117 Minuten, glaube ich, oder fast 2 Stunden. Und ja, das hätte es nicht gebraucht am Ende. Und ich bin echt gespannt, ob die noch einen 3. Teil rausputzeln, weil eigentlich ist das Ding ja gegessen, ist das Ding ja vorbei.
Es ist alles geklärt und es ist am Ende ja auch nichts mehr übrig geblieben.
Aber wenn wir jetzt wissen, es gibt einen Satan, ja, und es gibt diese Elite, die kontrolliert, dann wird es, denke ich mal, auch sicherlich irgendeinen Plan geben, wenn die was Neues drehen wollen, um das zu machen. Genau, also Radio Silence, also die beiden Regisseure, Matt und Tyler, die arbeiten tatsächlich gerade auch an einem Mumienprojekt, also die Mumie mit Brendan Fraser auch wieder. Ich weiß nicht, ob das eine Fortsetzung wird, ein Prequel, ein Sequel oder ein Remake von dem Original The Mummy. Dürfen wir gespannt sein, aber das ist jetzt auf jeden Fall natürlich. Ich hatte das Gefühl, dass sie jetzt nochmal bei Ready or Not 2 ein bisschen so austoben konnten. Überschaubares Budget von 17 Millionen. Jetzt gibt es hier dieses Mummy Project mit Brendan Fraser, angekündigt für 2028. Unter anderem auch mit Rachel Weisz. Und ich glaube, dass das so das nächste große Blockbuster-Ding von ihnen wird, wo sie sich weiter etablieren wollen. Ich bin gespannt drauf.
Haben wir ja.
Ja.
Nee, haben wir ja auch einen Trailer gesehen, ne?
Das war ein anderer Mummy. Das war...
War das der, ja? Okay.
Das war Lee Cronins. Ich habe das nämlich auch verwechselt bei meiner Recherche. Ja. Das ist aber Lee Cronins The Mummy, der kommt jetzt am 16. April raus und ist von dieser Atomic Monkey James Wan Geschichte.
James Wan habe ich gesehen im Vorspann, stimmt eigentlich,
Und der Trailer sah auch aus wie ein typischer James Wan Movie.
Also eins zu eins.
So, der Trailer war wieder so, das ist so langweilig, Leute. Aber glaub mir, der Film, ich gucke gerade mal bei IMDb, ich bin online, es steht noch nichts zum Budget drin und sowas. Aber glaub mir, der Film wird wieder Atomic Monster, Blumhouse Productions, ich sehe es gerade, der wird wieder das sechsfache, zehnfache einspielen von dem, was er gekostet hat.
100%. Das ist krass, ja. Ja, das ist halt auch immer, die machen halt auch cleveres Marketing auf Social Media. Ja, dann haben sie ihre Influencer-Bubbles, die sie alle losschicken und die dann alles reproduzieren und machen.
Das ist das, aber da sagst du was, dieses Influencer-Marketing, das ist ja das Ding. Du siehst ja nirgendwo eigentlich mehr Kinowerbung, ne? Es gibt Leute, Leute gucken immer weniger Fernsehen. Ne? Bei YouTube gibt es ganz selten Werbung. Viele haben auch YouTube Premium, gar keine Werbung mehr. Wie kriegst du denn die Leute Influencer-Marketing? Du holst jetzt 10 Influencer, schickst die zur Premiere, die kloppen dann ihren Content voll mit ihren Millionen Followern und so wird die Werbung gemacht und so funktioniert das Ding auch, Alter.
Ja, die streuen auch viel mehr. Ja, die machen das auch gar nicht mehr, das sind nur noch die Top-Influencer, sondern die suchen auch wirklich bewusst vielleicht auch uns irgendwann mal. Bloß wir lassen uns nicht von allen hier irgendwie kaufen, ja. Das muss schon gut sein. Aber
wie möchtest du bezahlen?
Genau, da fällt mir so ein kranker Sticker an, aber egal. aber jetzt nochmal ganz kurz zu dem Film. Ich gebe dir voll recht, ne? Die haben sich versucht, nochmal so ein bisschen auszutoben und haben einfach dem Publikum von Ready or Not einfach, finde ich, das gegeben, so was. Also, ich habe nicht viel erwartet und ich habe am Ende mehr oder weniger das bekommen, was ich erwartet habe, muss ich auch ehrlich sagen. Ich war jetzt nicht krass enttäuscht.
Nee, auf keinen Fall. Das war ja tatsächlich auch so, dass die einen Film mit Catherine Newton und Samara Weaving drehen wollten. Die wollten die beiden in einem Film haben, also Radio Silence, und haben das dann halt, haben dann halt gepitcht, Ready or Not 2, dass das Schwestern sind.
Ja,
und das wurde dann gegreenlightet und so ist es halt entstanden.
Das letzte Viertel würde ich nochmal ganz kurz anquatschen, ja, weil du hast es ja vorhin gesagt, wir saßen ja immer mit einem kleinen, immer mit einem Abstand sitzt dazwischen, den Anstandsabstand, ja, einfach damit man seine Jacke, Popcorn oder irgendwas.
Ganz genau, den Beinfreiheitsabstand.
Genau, man gönnt sich, ja. Wir sitzen selten in so einem Kuschelsitz, ja, also und auf jeden Fall. Wir gucken aber so uns kurz an, so fast zeitgleich, und dachten genau das Gleiche. Alter, wann kann der Film jetzt mal zum Ende kommen? Das habe ich dann halt wirklich gefühlt. Und dann wurde halt dieses ganze, ja, teuflische Illuminati-Ding wirklich zum Absurdum getrieben.
Guck mal, lass uns mal ehrlich bleiben. Alle wussten doch, das ist kompletter Bullshit. Story ist Bullshit, Ablauf ist Bullshit, Thema ist Bullshit, aber alle wurden gut unterhalten. Also ich wurde gut unterhalten.
Ja. Wie gesagt, aber das war ein bisschen zu viel dann. Und vor allem fand ich, weil du gerade gesagt hast, das hat mich gerade so inspiriert, alle waren vorbereitet.
Ja, die haben sich selber hops genommen, glaub mir mal, weißt du. Also ich sag dir auch ganz ehrlich, alle, die diesen Film geguckt haben, alle, die bewusst ins Kino gegangen sind, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand am Sinister vorbeigelaufen ist. Ich dachte so, oh, jetzt kick ich mal Ready or Not 2 so. Es waren schon Leute, die fanden den ersten Teil cool, die feiern Samara Weaving als Grace, Scream Queen und so weiter und so fort. Und ich glaube, alle wussten, sind mit der Erwartung reingegangen, reinzugehen ins Kino, um gebullshittet zu werden, um einfach eine spaßige Zeit zu haben. Und ich sag's dir ganz ehrlich, der Film hat mir, als ich raus war, haben wir ja kurz gequatscht, ne? Und dann waren wir ja beide so, ja, war okay. Aber tatsächlich, Nacht drüber geschlafen, gestern nochmal drüber nachgedacht, heute ein bisschen vorbereitet, hat mir jetzt schon besser gefallen, tatsächlich.
Kann man gucken, auf jeden Fall, gerade wenn man Ready or Not den ersten gesehen hat, aber es ist nicht unbedingt ein zwingender Kinogang. Obwohl ich ja sonst immer sage, hey, geht ins Kino, Leute, aber wenn ihr euch jetzt entscheiden müsstet für den einen oder anderen Kinogang, dann würde ich jetzt nicht sagen, dass man den zwingend im Kino sehen muss, oder wie siehst du das?
Sehe ich genauso. Also es macht natürlich schon Spaß, ins Kino zu gehen, und das ist natürlich noch was anderes, aber man kann ihn sich auch auf Disney Plus angucken. In einem halben Jahr. Das ist meiner Meinung nach völlig ausreichend. Aber das ist ja auch ein bisschen so unsere neue Ausrichtung. Wir haben uns ja vorgenommen, jetzt 2026 in unserem zweiten Horrorherzjahr tatsächlich auch mehr ins Kino zu gehen, um mehr neuere Filme zu gucken, um die zu besprechen. Und somit fand ich das ganz cool, dass wir es gemacht haben, auf jeden Fall.
Ja, ja.
Nächste Folge wird auch spannend. Wir besprechen nämlich Sleepaway Camp. Da gab es jetzt nämlich einen Release von Retro Gold 63, wo Sleepaway Camp endlich in Deutschland verfügbar gemacht wurde in einer superschönen Mediabook-Ausgabe, von denen ich mir zwei gesnatcht habe. Und die gucken wir uns an, oder den Film gucken wir uns an, und dann geht's um den Film Sleepaway Camp in 2 Wochen, damit wir auch wieder ein bisschen Oldschool abfrühstücken. Jo. Hast du noch was zu Ready or Not 2 zu sagen, mi amigo?
Nö.
Wie viele Sterne von 1 bis 10, wie viele Sternepunkte gibst du dem Film Ready or Not 2?
Naja, ich gebe dem eine solide 6 von 10.
Okay, alles klar. Ich gebe dir eine 7 von 10. Und wenn es den irgendwann mal auch wieder für einen 10er auf Blu-ray gibt oder für einen 20 auf 4K, dann. Oder im Doppelpack, das wäre mir am liebsten, dann würde ich mir die auch auf jeden Fall in die Collection holen.
Sehe ich ähnlich. Gerade so ein Doppelpack bei so einem Film finde ich immer ganz gut.
Hundertprozentig. Jo, Leute, dann war es heute wieder eine knackige Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ey, folgt uns gerne bei Instagram, wenn ihr keine Updates verpassen wollt, ja. Und wenn ihr möchtet, folgt uns auch bei Spotify, Apple Podcast oder Amazon Music und hinterlasst gerne einen Kommentar. Wir freuen uns auf die Interaktion mit euch. Und in dem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören, und die letzten Worte überlasse ich dir.
Tschüssi.